SR Info. Bilanz am Abend.
Keine Beihilfe zum Mord an Samuel Yeboah durch Peter St. Das Urteil im zweiten Prozess zum Brandanschlag von St. Louis beschäftigt uns gleich. Außerdem schauen wir heute Abend auf die Schäden in der Ukraine nach den schweren Angriffen gestern. Und wir berichten über die Sorgen vor einer neuen Pandemie, diesmal durch die Vogelgrippe. Das und mehr bis 18 Uhr mit Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Freispruch, so lautet heute das Urteil im sogenannten zweiten Yeboah-Prozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz. Freigesprochen wurde der ehemalige Neonazi-Anführer Peter St. Der Generalbundesanwalt hatte ihm psychische Beihilfe zu Mord und versuchtem Mord vorgeworfen. Bei dem Feuer im Jahr 1991, bei dem der Ghanaer Samuel Yeboah getötet wurde. In einem ersten Verfahren war ein zweiter Ex-Neonazi Peter S. bereits im Oktober wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von knapp 7 Jahren verurteilt worden. Er hatte das Feuer in St. Louis damals gelegt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Heute nun also ein Freispruch für den früheren St. Louis Obernazi, wie ihn manche Zeitzeugen charakterisieren. Jochen Marmet hat den Prozess und heute auch die Urteilsverkündung für uns beobachtet. Jochen, warum dieser Freispruch?
Der Senat hat das Urteil begründet, indem dem Hauptzeugen, dem damaligen Neonazi Heiko S., Glauben geschenkt wird. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Die drei waren ja zusammen am Vorabend im Bayerischen Hof in St. Louis heftig trinken. Also Peter S., der, wie du bereits gesagt hast, schon verurteilt ist, der Angeklagte Peter St. und eben Heiko S. Und Heiko S. will gehört haben, als sie über ausländerfeindliche Aktionen gesprochen haben, dass der Angeklagte Peter St. so etwas gesagt haben soll, so etwas wie im Osten sollte hier auch mal passieren oder brennen. Bei der Kardinalfrage nun hat der Angeklagte eine Beihilfe geleistet, also eine Initialzündung geliefert für die Brandlegung durch Peter S. Da sagt der Senat nein. Es gab objektiv diese Aussage, die Beweisaufnahme habe das bestätigt. Also der Angeklagte hat gesagt, so etwas wie im Osten, wie in Hoyerswerda, sollte hier auch mal passieren. Aber das ist eben subjektiv keine zielgerichtete Hilfe. Und auch, weil es sich um pogromartige Stimmungen in den Aussagen des Hauptzeugen und auch des Angeklagten wie in Hoyerswerda zu diesem Zeitpunkt nicht herstellen lässt. Die ersten Brennsätze in Hoyerswerda sind zu dem Zeitpunkt erst in der Nacht geflogen, als die drei Neonazis damals zusammensaßen. Damit sei es Spekulation, wie diese Aussage damals gemeint war und wie sie auf den Täter gewirkt haben könnte. Und da es hier um Mord und versuchten Mord geht, so später auch eine Sprecherin des Gerichts, gibt es keinen Schuldspruch auf Basis von Spekulationen.
Also ein Sieg für die Verteidigung, ein Freispruch für den Angeklagten. Wie haben die reagiert?
Der Angeklagte sichtlich erleichtert, auch sein Verteidiger und die Verteidigung insgesamt. Der Angeklagte, der heute 55-Jährige, hatte sich ja komplett ausgeschwiegen während des Prozesses. Ihm werden nun auch alle Kosten und auch eine Entschädigung für die U-Haft erstattet. Sein Verteidiger Wolfgang Stahl, Ex-Schäper-Anwalt, er hat nochmal bestätigt, dass es auch ein Hineinfragen durch die Ermittlungsbeamten bei der Neuaufnahme der Ermittlung gegeben habe. Man habe ein Brennen hören wollen, wo es nur ein Passieren gegeben hat in der Aussage und so der Verteidiger, auch die Generalbundesanwaltschaft sei diesem aufgesessen in ihrer Anklage. Die Nebenklage hat die hohe Glaubwürdigkeit des Hauptbelastungszeugen Heiko S. nochmal in den Fokus gerückt, so wie der Senat das eben auch ausführlich betonte. Aber dabei gehen sie nach wie vor nicht von Spekulationen aus, sondern die Zielrichtung der Aussage, so etwas müsste auch mal passieren, bei uns hier in St. Louis, es sei immer um Brandanschläge gegangen und sie sehen weiterhin sogar eine Anstiftung. Vertreter der Anklage vom Generalbundesanwalt, die haben heute keine Stellungnahme abgegeben. Sie waren aber sichtlich bedient mit diesem Freispruch.
Ist die juristische Aufarbeitung dieses Brandanschlags von nun ja schon 33 Jahren damit abgeschlossen?
Es wird, wie nach dem ersten Prozess, der ja noch in der Revision ist, auch seitens der Anklage und der Nebenklage wohl eine Revision geben. Das heißt, es wird nochmal zurückgehen und auf mögliche Prozessfehler geprüft. Der Angeklagte, der hat heute als freier Mann den Saal verlassen. Und wie der Senat aber betont hat, und das ist vielleicht auch eher etwas, was in die politische Interpretation dieses Prozesses geht, er sei nach wie vor erkennbar ein Rassist und er hänge auch nach wie vor der NS-Ideologie nach. Und das ist natürlich eine Aussage, die dieser Prozess auch festgeklopft hat. Das heißt, die ganze Neonazi-Truppe von damals und auch das größere Umfeld sind beleuchtet worden. Und einige andere Prozessbeobachter haben auch darauf hingewiesen, die politische Aufarbeitung mit einem Untersuchungsausschuss oder auch mit einem Opferentschädigungsfonds, die geht jetzt weiter. Die ist eigentlich erst in Gang gesetzt worden und man werde auch die damalige Zeit nochmal neu betrachten müssen. Das heißt, diese juristische Aufarbeitung auf der einen Seite, ja, die ist noch im Gange. Das Urteil im ersten Prozess ist ja auch noch nicht rechtskräftig. Und auf der anderen Seite die politische Dimension, die wird, glaube ich, jetzt erst richtig deutlich.
Freispruch für den ehemaligen Neonazi-Anführer Peter St. im zweiten Jeboa-Prozess. Das waren Informationen meines Kollegen Jochen Marmit und wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York befasst sich in diesen Minuten mit dem verheerenden russischen Angriff auf die Ukraine gestern. Insbesondere mit dem Raketeneinschlag in einem Kinderkrankenhaus in Kiew. Das ist die größte Einrichtung dieser Art in der Ukraine und sie behandelt kleine Patienten, die an Krebs leiden oder die an die Dialyse müssen. Der Gebäudeteil, in dem die angeboten wurde, der ist nun völlig zerstört. Vom Tag danach berichtet Maria Fedorova.
Während des russischen Angriffs auf das Kinderkrankenhaus Ochmadid in Kiew waren rund 630 Patientinnen und Patienten in den Gebäuden. Das sagte der medizinische Direktor Sergei Tschernyschuk. Präsident Volodymyr Zelensky gab an, mindestens 38 Menschen seien bei den Angriffen landesweit getötet und 190 verletzt worden. In der Klinik kam eine Ärztin ums Leben. Das Fachpersonal und viele freiwillige Helfer konnten alle Kinder retten. Die meisten wurden inzwischen in umliegende Krankenhäuser verlegt, so Sergei Tschernyschuk. Das sei eine enorme logistische und technische Herausforderung. Die Zerstörung hat gravierende medizinische Folgen, denn bei bestimmten Behandlungen seien die Spezialisten im Ochmadid führend, zum Beispiel bei Knochenmarktransplantationen für Kinder. Unterdessen analysiert die Ukraine die russischen Angriffe weiter. Russland behauptet, ukrainische Flugabwehr habe das Kinderkrankenhaus getroffen. Dafür gibt es aber bisher keine Beweise. Es werden Raketenteile gesammelt. Videos und Fotos, die den Raketenangriff zeigen, werden weiterhin analysiert. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU legte sich auf eine russische H-101-Rakete fest. Die Fotos und Videos zeigen unter anderem die charakteristische Form, die Größe und die Flugbahn der Rakete. Maria Fedorova aus Kiew.
Ja, die Unterstützung der Ukraine, die wird auch ein wichtiges Thema sein beim dreitägigen NATO-Gipfel. Der beginnt heute Abend in Washington. Dann treffen die Staats- und Regierungschefs der Bündnispartner auch ihren Verbündeten Viktor Orban. Der ungarische Premier war ja gerade zu einer Friedensmission, wie er es nennt, in Kiew, Moskau und Peking. Unabgestimmt, was durchaus zu der ein oder anderen kritischen Nachfrage führen dürfte. Und dann ist da ja noch der Gastgeber, der die Feststimmung zum 75. Gründungstag des Bündnisses trüben könnte, Joe Biden. Ein Präsident, den manche in der eigenen Partei momentan lieber nicht mehr als Kandidaten hätten. Ralf Borchert berichtet.
Hat Joe Biden noch genug Rückhalt in der eigenen Partei, um auch für die kommende US-Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump zu kandidieren? Diese Frage steht auch zum Auftakt des NATO-Gipfels in Washington im Mittelpunkt. Die meisten Staats- und Regierungschefs anderer NATO-Länder halten sich höflich zurück, wenn sie nach Joe Bidens Zukunft gefragt werden. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg tut das. Ich will mich nicht in die innenpolitische Debatte in den USA einmischen, so Stoltenberg im Fernsehsender Fox News. Aber was ich sagen kann ist, ich hatte im Vorfeld dieses Gipfels ein sehr produktives Treffen mit Präsident Biden im Oval Office und wir werden wichtige Entscheidungen beim NATO-Gipfel in dieser Woche treffen. Zu den wichtigen Zielen des Gipfels gehört ein weiteres Unterstützungspaket für die von Russland angegriffene Ukraine. Wie viele zusätzliche Luftabwehrsysteme erhält das Land? Das ist eine von vielen drängenden Fragen. Eine weitere lautet: Kann die künftige Ukraine-Hilfe Trump sicher gemacht werden, also auch Bestand haben, falls der NATO-skeptische Donald Trump die nächste US-Präsidentschaftswahl gewinnt? Die NATO-Botschafterin der USA, Julianne Smith, will den Begriff Trump sicher nicht nutzen. Sie formuliert diplomatisch:
Ich denke, das beste Wort dafür ist dauerhaft. Die Unterstützung der Ukraine soll möglichst langfristig angelegt sein, so Smith im Radiosender NPR. Die NATO-Verbündeten wollen sicherstellen, dass eine einfache Botschaft ankommt, vor allem beim russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass wir uns nicht ablenken lassen, nicht die Geduld verlieren, auf Kurs bleiben, so lange wie nötig. Dieses Ziel teilt auch Deutschland. Noch vor Bundeskanzler Olaf Scholz war Verteidigungsminister Boris Pistorius in die USA geflogen. Pistorius besuchte im Vorfeld des Gipfels die NATO-Übung Arctic Defender in Alaska, um das gesteigerte deutsche Engagement im Bündnis zu demonstrieren.
Von Deutschland wird viel erwartet und das zu Recht. Wir sind die größte Volkswirtschaft in Europa, der größte NATO-Alliierte in Europa. Von daher haben wir eine besondere Verantwortung zu übernehmen und tun das auch. Diese Erwartung wird an uns auch in Zukunft gerichtet bleiben.
Der Gipfel in Washington beginnt mit einer Feierstunde zum 75-jährigen Bestehen der NATO. Exakt in dem Saal, in dem 1949 in Washington damals 12 Länder den Nordatlantikpakt unterzeichneten. Aus den 12 sind inzwischen 32 Länder geworden. Zuletzt kamen Finnland und Schweden dazu. Festredner wird auch US-Präsident Joe Biden sein. NATO-Botschafterin Julianne Smith kennt ihn seit Jahrzehnten persönlich, war während Bidens Zeit als Vizepräsident seine stellvertretende Sicherheitsberaterin. Auf Joe Bidens heutige Fitness angesprochen, sagt sie:
Of course, he has aged.
Natürlich ist er gealtert, aber bei Briefings durch Mitarbeiter war es immer so, dass er sehr scharf und pointiert nachgefragt und am Ende oft umgekehrt selbst die Mitarbeiter zum Thema gebrieft hat. Auch bei meinem letzten Treffen mit ihm vor diesem Gipfel habe ich da keine Änderung gesehen. Biden wird sich alle Mühe geben, diesen Eindruck auch während der 3 Gipfeltage in Washington zu bestätigen.
Sie hören die SR-Infobilanz am Abend. Die Angst vor einer neuen Pandemie, diesmal durch die Vogelgrippe, ist gleich noch eines unserer Themen. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen für Sie mit Sarah Sassou.
Die französische Justiz hat Vorermittlungen gegen die Spitzenpolitikerin des Rassemblement National, Marine Le Pen, eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, den Präsidentschaftswahlkampf vor 2 Jahren auf illegale Weise finanziert zu haben. Es gehe um einen Kredit und die Veruntreuung von Geldern. Grundlage für das Verfahren ist demnach der Hinweis einer Kommission, die die Wahlkampfabrechnungen der jeweiligen Kandidaten überprüft. Le Pen hatte in ihrem dritten Präsidentschaftswahlkampf etwa 11,5 Millionen Euro investiert. Sie hatte in der Stichwahl gegen Präsident Macron verloren. Die Arbeitsmärkte in den meisten Industriestaaten haben sich laut einer OECD-Studie in den vergangenen Jahren als robust erwiesen. Im Vergleich zur Zeit vor Corona haben sich oftmals die Beschäftigungssituation für Frauen stärker verbessert als für Männer, so die Industriestaatenorganisation. Die Beschäftigung nehme vor allem bei älteren Menschen zu. Außerdem würden die Reallöhne wieder steigen. Sie lägen aber noch unter dem Niveau von 2019. In vielen Ländern gäbe es Spielräume für Unternehmen, höhere Lohnsteigerungen aus den Gewinnen zu stemmen, hieß es weiter. Die IG Metall hat ihre Forderung nach 7% mehr Geld für die deutsche Metall- und Elektroindustrie offiziell beschlossen. Das teilte der Vorstand der Gewerkschaft nach einer Sitzung in Essen mit. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll demnach bei 12 Monaten liegen. Für Auszubildende verlangt die IG Metall einen Festbetrag von 170 Euro im Monat zusätzlich. Die Arbeitgeber kritisierten die Forderung als zu hoch. Gesamtmetallpräsident Wolf sagte, auch die Tarifparteien müssten ihren Beitrag leisten, um den Standort zu stärken. Die Pliskastler Hager-Gruppe hat ihren Umsatz gesteigert. Wie der Konzern mitteilte, ist er im vergangenen Jahr um rund 12% auf 3,2 Milliarden Euro gestiegen. Grund dafür sei die Übernahme von 2 Firmen aus der Elektrobranche. Das Familienunternehmen Hager ist einer der weltweit führenden Spezialisten für Elektroinstallationen in Wohn- und Industriegebäuden. Das Unternehmen beschäftigt an 22 Standorten weltweit rund 13.000 Menschen. In Sachsen-Anhalt ermittelt die Staatsanwaltschaft Halle gegen den CDU-Abgeordneten und ehemaligen Landtagspräsidenten Gürt wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Dies bestätigte die Behörde dem evangelischen Pressedienst. Gürt hatte nach der Messerattacke eines Afghanen Mitte Juni in der Stadt Wolmirstedt im Kurzmitteilungsdienst X wörtlich geschrieben: Dieses Pack muss raus aus Deutschland. Der Täter hatte damals eine Person getötet und mehrere verletzt. Die sachsen-anhaltische Landtagsabgeordnete Quade von der Linken hatte Strafanzeige gegen Gürth gestellt. Die Staatsanwaltschaft Halle ist in Sachsen-Anhalt für die Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet zuständig. Pirmasens bewirbt sich um die Ausrichtung der rheinland-pfälzischen Landesgartenschau im Jahr 2032. Dazu plant die Stadt Klimaparks und Bürgergärten und hofft auf Impulse für den Tourismus und die Landschaftspflege. Pirmasens hat sich bereits zweimal um die Landesgartenschau beworben. In den Jahren 2000 und 2008 aber nicht den Zuschlag erhalten.
Das Saarland will mehr CO2 einsparen als bisher geplant. Und das nicht irgendwann, sondern bis zum Jahr 2030. Das hat Umweltministerin Berg von der SPD heute angekündigt und hat auch eine erste Fassung des saarländischen Klimaschutzkonzeptes vorgestellt, in dem die Maßnahmen, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen, konkretisiert werden. Und darüber habe ich eben gesprochen mit unserer Landespolitikreporterin Denise Friemann. Denise, ursprünglich sollte das Saarland ja bis zum Jahr 2030 55% weniger Treibhausgase produzieren als im Vergleichsjahr 1990. Jetzt sollen es 65% weniger werden. Wenn man genauer hinschaut, dann resultiert diese Erhöhung der Ziele aber eigentlich zum großen Teil aus einem Rechenfehler, oder?
Ja, genau. Die Landesregierung, die ist über Jahre hinweg davon ausgegangen, dass das Saarland mehr CO2 produziert, als es tatsächlich tut. Und der Fehler, der ist letzten Sommer aufgefallen. Da stand das Klimaschutzgesetz mit eben diesem Ziel, die Treibhausgase bis 2030 um 55% im Vergleich zu 1990 zu reduzieren, aber schon. Und deshalb muss das jetzt eben nochmal angepasst werden auf diese 65%. Was aber bestehen bleibt, ist das Ziel, dass das Saarland bis 2045 klimaneutral werden soll. So ist es ja auch vom Bund vorgegeben. Und Umweltministerin Berg sagt, dass auch für 2030 diese 65% jetzt ein realistisches Ziel seien. Bisher hat das Saarland im Vergleich zu 1990 nämlich auch schon knapp die Hälfte an Treibhausgasen eingespart. Und für die restlichen 15% gibt es jetzt eben nochmal dieses Klimaschutzkonzept, das das Gesetz so ein bisschen mit Leben füllen soll und konkrete machbare Maßnahmen vorgeben soll.
Dieses Klimaschutzkonzept, das hat ja jetzt auch einige Zeit auf sich warten lassen. Ein erster Entwurf war eigentlich schon für Anfang des Jahres angekündigt und eigentlich sollte jetzt schon die Endfassung vorliegen. Jetzt haben wir immerhin den ersten Entwurf. Also was steht denn drin in diesem Entwurf?
Insgesamt sind es ziemlich viele Maßnahmenbündel, 45 insgesamt allein für den Klimaschutz und 17 zur Klimaanpassung. Das bedeutet Anpassung an den Klimawandel, zum Beispiel durch Flächenentsiegelung, aber auch durch Hochwasserschutz. Viele dieser Maßnahmen sind zugegebenermaßen nicht neu. Zum Beispiel sagte Berg heute, dass die Transformation hin zu grünem Stahl, das haben wir jetzt schon wirklich oft gehört, eben eine große Rolle spielen werde, auch bei den Treibhausgasemissionen. Generell macht die Industrie im Saarland mit aktuell knapp 8 Millionen Tonnen pro Jahr mehr als die Hälfte aller Treibhausgasemissionen des gesamten Saarlandes aus. Und laut Konzept sollen durch die Umstellung auf grünen Stahl ab 2027/28 jedes Jahr zwischen 3,5 und 5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden können. Das könnte also schon einen sehr großen Teil ausmachen, wenn das mit dem grünen Stahl so klappt, wie sich die Landesregierung das vorstellt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist laut Berg aber auch der Ausbau des ÖPNV, durch den es dann weniger Individualverkehr, also einzeln mit Autos fahren, geben soll. Bis 2030 soll die Fahrgastzahl im ÖPNV verdoppelt werden. Es soll auch mehr Busse mit Elektroantrieb geben. Und dazu soll es laut Maßnahmenplan auch eine engere Taktung und auch mehr On-Demand-Verkehr, also quasi Busse auf Abruf, geben. Außerdem soll auch der Radverkehr beispielsweise durch den Ausbau von Radwegen gestärkt werden. Und wie gesagt, das sind jetzt nicht unbedingt neue Vorschläge, aber durch die Berechnungen und die Prognosen, die eine externe Agentur für die Landesregierung eben in diesem Konzept ausgerechnet hat, lasse sich laut Berg jetzt eben besser nachvollziehen, ob diese Maßnahmen auch zum Ziel führen. Die Umweltministerin hat in dem Zuge auch betont, dass das jetzt kein starres Konzept werden soll, sondern es eben auch immer wieder die Möglichkeit zur Anpassung geben solle, falls mal was nicht so klappt oder nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat.
Dieses Bündel an Maßnahmen, das wird ja auch Geld kosten und vermutlich nicht zu wenig. Hat die Umweltministerin heute gesagt, wie die Kosten getragen werden sollen?
Ja, also insgesamt rechnet sie auf jeden Fall schon mal mit 1,47 Milliarden Euro allein für die Maßnahmen bis 2030. Davon wird aber auch ein Teil jetzt gerade für den Umbau hin zu grünem Stahl aus dem zum Teil schuldenfinanzierten Transformationsfonds getragen.
Okay, jetzt war das ja wie gesagt nur der erste Entwurf dieses Konzepts. Wie geht es jetzt weiter? weiter und wann können wir mit einem fertigen Konzept rechnen?
Also nach der Sommerpause will Berg das Konzept erstmal mit den Landkreisen und den Kommunen besprechen. Und dann sollen auch die Saarländerinnen und Saarländer die Möglichkeit bekommen, sich zu dem Konzept zu äußern. Einen endgültigen Entwurf soll es dann aber erst im Januar 2025 geben. Der muss dann auch noch beschlossen werden und der Landtag muss dann eben auch noch das Klimaschutzgesetz im Hinblick auf diese 65% Treibhausgasemissionen-Einsparung anpassen.
Die saarländische Landesregierung setzt sich höhere Klimaziele bis zum Jahr 2030. Informationen dazu waren das von unserer Reporterin Denise Friemann. Es war damals höchste Eile geboten und es ging um ein weltweit knappes Gut bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken während der Pandemie im Frühjahr 2020. Im Zusammenhang mit der Beschaffung dieser Masken gibt es dennoch weitere Kritik des Bundesrechnungshofs am Bundesgesundheitsministerium. Das legt ein bislang unveröffentlichter Prüfbericht nahe, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Demzufolge kritisiert die Behörde auch, dass Qualitätssicherheitsstandards für Corona-Schutzmasken zu lange abgesenkt wurden. Uli Haug mit Einzelheiten.
Es besteht kein Zweifel. Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie waren Schutzmasken Mangelware. Deshalb hatte das Bundesgesundheitsministerium im April 2020 entschieden, die Qualitätsstandards zu senken. Mehr als 4 Jahre später hat die FDP-Bundestagsabgeordnete Christine Lüttke dafür grundsätzlich Verständnis, denn es war eine Ausnahmesituation.
In den ersten 3 Monaten des Jahres 2020, da war es schon wichtig, dass möglichst schnell die Masken auch in die Pflege, in die Krankenhäuser gekommen sind, damit man überhaupt irgendwelche Masken gehabt hat. Aber spätestens ab Juni 2020 hätte man dann zu den regelhaften Prüfungen zurückkehren müssen. Da war die Dringlichkeit in dieser Form nicht mehr gegeben.
Denn ab dem Sommer 2020 waren wieder genügend qualitativ gute Masken am Weltmarkt verfügbar. Und deshalb hätte man nur astreines Material besorgen müssen, sagt der damalige Gesundheitsminister aus Schleswig-Holstein, Heiner Gaak, rückblickend. Sein Bundesland hatte Masken, die der Bund geliefert hatte, überprüft und den Großteil wegen Qualitätsmängeln zurückgeschickt. 3,5 Millionen FFP2-Masken wurden vom Bundesgesundheitsministerium geliefert, 3,2 Millionen Masken davon ungenutzt zurückgeschickt.
Wir haben selber ein Prüfverfahren vereinbart, damit wir jedenfalls nach Möglichkeit ausschließen können, dass minderwertiges Material in Umlauf gebracht wird, nachdem es bereits wieder ausreichend gutes Material am Weltmarkt gab.
Masken können nur schützen, wenn sie den Qualitätsstandards entsprechen. Und deshalb sei es ein Fehler gewesen, überhaupt minderwertige Masken zu beschaffen, sagt der grünen Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen. Er fordert Aufklärung.
Wie konnten solche mangelhaften Masken und teilweise Masken, die nie geliefert werden, überhaupt beschafft werden? Wer hat von diesen Deals profitiert? Wer hat vermittelt? Wer sind die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass hier Milliarden Maskendeals abgeschlossen wurden?
Der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn will sich zu den aktuellen Qualitätsvorwürfen bei Masken nicht äußern. Er hatte zuletzt im Bundestag mehrfach Rede und Antwort gestanden. Und der amtierende Gesundheitsminister Karl Lauterbach will die Arbeit seines Vorgängers nicht bewerten. Er bestätigt jetzt aber den neuen Prüfbericht des Bundesrechnungshofs. Lauterbach räumt ein, dass die beschafften Corona-Masken zum Teil schlecht waren.
Damals gab es tatsächlich einen herabgesenkten Standard. Es sind auch schlechte Masken in Umlauf gekommen, das ist gar keine Frage. Und es ist aber heute abgestellt. Wir haben heute den Standard deutlich erhöht und auch im Infektionsschutzgesetz geregelt, sodass bei einer zukünftigen Pandemie nur noch gute Masken in Umlauf kämen.
Für künftige Fälle soll also vorgesorgt sein. Die politische Aufklärung der teuren und fehlerhaften Corona-Maskenbeschaffung dürfte aber noch weitergehen.
Uli Haug hat berichtet. Ja, und eine drohende neue Pandemie malen einige schon an die Wand. Angesichts der massiven Verbreitung des Vogelgrippevirus H5N1 in den USA. Dort hat das Virus große Milchkuhbestände befallen und sich damit in einem Säugetier scheinbar etabliert. Experten sehen zwar noch keine akute Gefahr für Europa. Ohne Gegenmaßnahmen jedoch könnten zwischen Kühen, Menschen, Vögeln und Haustieren bald neue, gefährlichere Virusvarianten entstehen. Wie ernst die Lage ist, dazu hat es heute eine Pressekonferenz der Charité gegeben. Stefan Oschwart berichtet.
Zwar kursiert die Vogelgrippe in Asien schon seit Jahrzehnten, hat auch vereinzelt schon Menschen befallen, allerdings starb die Hälfte dieser Patienten an schweren Lungenentzündungen, sagt Leif Erik Sander, Direktor der Charité-Klinik für Infektiologie und Intensivmedizin. Dass jetzt in den USA Rinder befallen sind, ist neu, sagt er.
Das ist neu und das ist deswegen besorgniserregend, weil das Nutztiere sind, die wir, die Menschen, zum einen nutzen und zum anderen in engem Kontakt mit ihnen stehen. Was neu ist, ist auch der Verbreitungsmechanismus. Bislang sind ihnen Influenzaviren vor allen Dingen als Atemwegserreger bekannt. Und in diesem Fall verbreitet sich das Virus über die Milch. Es infiziert dort bei den Kühen vor allen Dingen die Euter, also neue Gewebe, die infiziert werden, und wird wahrscheinlich über kontaminierte Milch und über die Melkgeschirre oder diese Melkmaschinen auch innerhalb der verschiedenen Bestände verbreitet.
Eine Handvoll Arbeiter im Stall, die mit den Tieren zu tun hatten, haben sich in den USA mit dem Vogelgrippe-Erreger H5N1 infiziert. Die Krankheitssymptome dort sind leicht, Bindehautentzündung vor allem und leichte Grippesymptome. Die Ansteckungsgefahr lauert in Rohmilch. Reste werden gerne an Schweine verfüttert. Sander rät auch den Menschen vom Verzehr von Rohmilch ab.
Also in der Tat, die Milch enthält hohe Konzentrationen an Virus. Jetzt ist in der Regel die Milch insbesondere in den USA pasteurisiert und das führt sehr zuverlässig zur Inaktivierung des Virus. Also dann kann man sich nicht mehr anstecken, dann ist da totes Virusmaterial drin, was nicht schlimm ist. Aber Rohmilch in der Tat enthält infektiöses Virus und kann dann eben auch zu Ansteckungen führen. Deswegen Rohmilch sollte man, und das sage ich jetzt mal als Infektiologe, ohnehin nicht konsumieren, weil da sehr viele andere Erreger drin sind, die auch gefährlich sein können.
Das Pasteurisieren, also Erhitzen der Milch, tötet die Erreger ab. Milchprodukte aus den USA landeten auch nicht in deutschen Supermärkten, sagt er. In deutschen Milchbetrieben wird auf Vogelgrippe getestet. Hier wurden bislang keine Infektionen beobachtet, so Sander. Aber, warnt der Infektiologe,
das Besorgniserregende ist, dass hier ein enger Kontakt zu Menschen stattfindet, dass wir natürlich Milch auch konsumieren und dass Milch auch an andere Spezies, auch Rindermilch an andere Spezies abgegeben wird, also insbesondere an Menschen, aber möglicherweise auch an andere Nutztiere. Und dass dadurch die Gefahr bestehen könnte, dass wenn Menschen sich infizieren, dass es dann auch zu einer Vermischung mit anderen Influenzaviren kommt. Das ist momentan eine der größten Sorgen.
Deshalb hat Finnland als erstes Land entschieden, Mitarbeiter von Geflügel- und Pelzfarmen mit Musterimpfstoffen zu immunisieren. Dort mussten letztes Jahr 500.000 Tiere getötet werden. Es gelte, sich vorzubereiten, sagt Sander.
Wie gesagt, momentan geht es auch nicht darum, große Sorge zu verbreiten, dass das jetzt unmittelbar bevorsteht. Aber man hat jetzt eben tatsächlich eine neue Entwicklung in den letzten Jahren beobachtet und jetzt konkret mit dieser starken Verbreitung dieser neuen Spezies eine Situation, wo auf jeden Fall alles, was man an Vorkehrungen treffen kann, man jetzt treffen sollte. Ich bin aber der Meinung, dass die Impfstoffe, die man dann entwickeln würde, die hätten vermutlich eine hohe Wirksamkeit. Es geht jetzt nur eben darum, die Vorbereitung dafür zu treffen.
Gefährlich ist, wenn infizierte Wildtiere Nutztieren zu nahe kommen. Grundsätzlich helfe das Isolieren von erkrankten Tieren, im Notfall auch das Töten, so Sander.
Stefan Oschwart hat berichtet. Nach dem ersten Ruhetag bei der Tour de France ging es heute auf einer recht flachen 10. Etappe von Orléans nach Saint-Amand-Montrond. Auf den ersten Blick ein eher unscheinbarer Abschnitt, der es aber in sich haben kann, vor allem wegen der Windverhältnisse. Wie die Etappe gelaufen ist, berichtet Holger Gasker.
Es war ein starkes deutsches Resultat, aber gewonnen hat letztlich Jasper Philipsen, der Belgier, im vergangenen Jahr der überragende Sprinter der Tour de France mit insgesamt 4 Tageserfolgen, galt in der ersten Woche so ein bisschen als Verlierer, denn gewonnen hatte er bis zu dieser 10. Etappe noch nichts. Jetzt allerdings ein klarer Sprintsieg vor dem Mann, der das grüne Trikot des Punktbesten trägt, Binyam Girmay aus Eritrea. Und dahinter dann die Deutschen. Pascal Ackermann bei seiner Tour de France-Premiere zum ersten Mal auf dem imaginären Podium als Dritter mit dem besten Tagesresultat. Platz 7 für John Degenkolb, Platz 8 für Phil Bauers. Ein gutes deutsches Resultat. Im gelben Trikot des Gesamtführenden bleibt Tadej Pogačar aus Slowenien.
Fehlt uns noch das Wetter im Saarland. Am Abend ist es noch sonnig und heiß. In der Nacht ziehen zum Teil kräftige Schauer und Gewitter über uns hinweg. Die können Starkregen und Sturmböen bringen. Die Tiefstwerte liegen dann nachts zwischen 20 und 16 Grad. Morgen am Mittwoch wechselnd bewölkt. Vormittags ziehen die Schauer ab. Aber nach einer freundlichen Phase um den Mittag herum gibt es am Nachmittag vereinzelt neue Schauer oder Gewitter. Höchstwerte morgen 23 bis 27 Grad. Am Donnerstag dann zunächst freundlich und trocken am Mittag und früh Nachmittag wieder mehr Wolken, erneut aufkommende Schauer oder Gewitter, ebenfalls maximal 23 bis 27 Grad. Und das war's für heute von der SR-Infobilanz am Abend mit Peter Weizmann. Schönen Abend. Tschüss.